Have you seen Ariel?
That was
Max.
Cool.
Maybe it's a better.
I'm right here.
Can I talk to you for a minute?
Yeah, let's go outside.
Don't let me off the hook like that. People are always letting me off the hook because I'm sick.
Okay.
I'm sorry. I should have been honest with you. The reason I can't go to your school dance is because I get tired at like 8 o'clock. My body hurts all the time.
You didn't know that.
Because I didn't tell you. I didn't want you to know. I want you to think that I'm cool and fun and normal.
I'm really sorry, Max.
It's not your fault.
I'm still sorry.
Sorry you met me?
No way.
Comport 935 CSD. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 935. Comport, den ich am heutigen trockenen und angenehm temperierten Freitag, dem 21. Juli 2023, Tag 202 in der KW 29 aufgenommen habe. Das Intro ist nochmal aus der 7. Folge der 3. Staffel Code Black, The Reason for the No. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht nur Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten, in der sich ein paar Regierungs- und ein paar Wirtschaftsmeldungen eingefunden haben. 11,8 Grad, feels like 11 Grad, overcast, greetings, die 11,8 Grad, feels like 11 Grad, Taupunkten 11, Finn macht immer noch irgendwas zwischen 0 und 0. Luftdruck ist hier mit 10,11,4 eingetragen, Cloudiness hätte 100%, Visibility ist 1 km weniger, nämlich 27, Pre-Cap haben wir trotzdem keinen, Humidity 97%, der ganze Stand 6 Uhr. Versapro will um 6 Uhr 14 Grad mit mostlich cloudig gesehen haben. Feels like angeblich 15, Taupunkt angeblich 12. Humidity 87%, Luftdruck wäre hier 10,11,5 oder 10,5,7, wenn das Gerät misst. Der Wind irgendwo zwischen 6 und 11 km/h. Was sagt denn DVD? Dum, 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 dum. Der sagt um 6, 10,11,4 als Luftdruck, 11,8 Grad, Luftfeuchte 97, Niederschlag 0,0, Windrichtung nicht, zwischen 0 und 4. So.
It's 6:25.
Jawohl.
Weather 6:25, mostly cloudy 12 degrees Celsius, feels like 12 degrees Celsius. Dew point, 10 degrees Celsius visibility, 23.91 kilometers, pressure, 1011.51 millibars, rain, 0 millimeters with 43% probability, air quality, 2, good.
Genau, kommen wir bei der Regierung an. Da geht es erst am Montag mit einem Clementi los, weil die Bundesregierung weist Rechtsbruchvorwurf von Fridays for Future zurück. Die haben nämlich der Bundesregierung erneut Rechtsbruch beim Klimaschmutzgesetz vorgeworfen und ein eigenes Sofortprogramm für den Verkehrsbereich vorgestellt. Weil eigentlich wäre jetzt ein Zeitpunkt, wo ein Sofortprogramm für den Verkehrsbereich hätte vorgestellt worden sein müssen, weil ein entsprechendes Gesetz, was nicht ein Sektorsofortprogramm beim Reißen der Sektorziele verlangen würde, ist ja noch gar nicht in Kraft. Da kann sich die Regierung auch gerne hinter verstecken, dass sie aber ein Gesetzentwurfspapier in den Bundestag geschmissen hat. Das sorgt nicht dafür, dass die bisherigen Gesetze aufhören würden zu gelten. So, und dann haben die Futurfreitage einfach mal ein eigenes Sofortprogramm zusammengestellt. Die Bundesregierung weist die Vorwürfe zurück und beruft sich auf eigene Maßnahmen. Frieda ist vor Future, teilte mit. Der Verkehrs- und der Bausektor wird in ihrer gesetzlich festgeschriebenen Ziele zur CO2-Reduzierung weiterhin nicht einhalten. Ein für diesen Fall gesetzlich gefordertes Sofortprogramm sei nicht vorgelegt worden. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums schwafelte dagegen, man habe bereits konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht, die langfristig wirken würden. Als Beispiel nannte er eine CO2-basierte LKW-Maut, das Deutschland-Ticket für den Personennahverkehr oder einen Ausbau der Radwege. Was alles eher irgendwie so Maßnahmen, die irgendwann mal wirken könnten, sind. Nicht Maßnahmen, die sofort irgendwas wirken würden. Aber hey. Dum, 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 dum. Und die Futurfreitage fordern unter anderem Tempolimit von 120 auf Autobahnen, Ausbau der öffentlichen Personennahverkehr, autofreie Innenstädte, Abschaffung fossiler Subventionen mit einem Einbaustopp für Verbrennungsmotoren ab 2025. Halt quasi alles so Maßnahmen, die man jetzt mal beschließen könnte. Ob 2025 CO2-Motoren verbieten eine sinnige Idee ist, weiß ich nicht, weil das ist ja doch ein bisschen kurzfristig. Aber also das, wir halten aber an unseren ollen Motoren festgeklammert, der FDP-Dödel, die ja für 2035 ursprünglich mal von der EU geplanten Motoreinbauverbot ja da plötzlich das Gefauche angefangen hatten. War das letztes Jahr? Na, also da kann man dann auch sagen, okay, also so ein bisschen lächerlich ist ja schon. Na. Dann Riester-Reform. Bundesregierung bereitet nämlich Reformen der privaten Alterssicherung vor. Nach dem Willi der Bimbis-Regierung soll die private Altersvorsorge im kommenden Jahr neu geregelt werden. Ist auch noch eine Meldung vom Montag. Entsprechende Vorschläge für eine Reform etwa der Riester-Rente legte heute ein vom Finanzministerium beauftragter Expertenkommission vor. Unter anderem sollen Kunden die Möglichkeit haben, neben einem staatlich geförderten Versicherungsmodell ein Depot zur Altersvorsorge anzulegen, bei dem das Geld in börsengehandelten Indexfonds gehandelt wird. Außerdem sollen bürokratische Hürden abgebaut werden, um die Kosten zu senken. Damit will die Regierung auch junge Menschen und weniger Verdienende in die private Altersvorsorge einbeziehen. Ja, ne, der Witz ist der, Riester und, was war der zweite Typ? Da dieses, hier, da Versicherungen fürs Alter-Dingsbums-Modell, die haben halt nicht so richtig dolle funktioniert, weil, naja, ein nicht unwesentlicher Teil der Kosten ist da in Bezahlungen der Vermittler versackt. So, oder anders ausgedrückt, wer den Quatsch abgeschlossen hat, hat für eine ganze Weile erstmal nur die Person, die dir das verkauft hat, bezahlt mit dem Geld, was da rein sabberte, aber nicht irgendwas für die eigene Altersvorsorge getan. Oder anders ausgedrückt, also geil geht auch nochmal anders. Ja, ich weiß auch nicht, wie man auf diese völlig abwegige Idee kommen könnte, dass das vielleicht irgendwie nicht geil war. Na? Und das Ganze eben mit staatlicher Förderung. Das war ja der Witz in der ganzen Geschichte. Riester und Rürup, genau. Dann Wahl-VfG, Meldung von Dienstag. Am Bundesverfassungsgericht hat eine Verhandlung über die Pannen bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin und deren Folgen begonnen. Es geht unter anderem darum, in wie vielen Wahlbezirken die Wahl wiederholt werden muss und ob in dem Fall die Abgabe der Zweitstimme, also für eine Partei bzw. Gruppierung, reicht. Der zweite Senat des höchsten deutschen Gerichts will zum Beispiel prüfen, inwiefern lange Wartezeiten und Stimmabgaben nach 18 Uhr Wahlfehler wären. So, der Witz an der Geschichte ist, dass eigentlich jetzt, so bummelig, 2 Jahre nach der Bundestagswahl, es zunehmend schwierig wird zu verargumentieren, inwiefern, selbst wenn jetzt dann rauskäme, die Wahl war so nicht gültig, es hätte nochmal nachgewählt werden müssen, da noch irgendwie sinnvoll wäre. Weil klar kannst du jetzt irgendwie noch verargumentieren, ja, es muss nochmal nachgewählt werden, das dauert dann aber auch nochmal wieder irgendwie ein paar Wochen, bis sie dann da das ganze Gewese zusammen haben. Und ja, also wenn das BFFG jetzt erst mit der Verhandlung angefangen hat, da die Fakten einzusammeln, dann ja, also ich weiß auch nicht. Na? Hintergrund ist eine Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag. Aus deren Sicht müsste die Wahl in mehr Wahlbezirken wiederholt werden, als vom Plenum mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen. So, ne? Also ich meine, dass es ohnehin so ein bisschen absurd ist, dass der Bundestag seine eigene Wahl prüft. Ja, also diejenigen Leute, die ein akutes Eigeninteresse haben, da ein Ergebnis rauszukriegen, was da im Wesentlichen darauf herausläuft, dass sie legitim wären, durften sich ausstellen, dass sie natürlich legitim waren. So, ja, ne, also, aber gut, das sind die gesetzlichen Regelungen. I don't make the rules. I don't like those rules. Na, von daher, ja, also bis das BFFG dann mal irgendwie zu einem Urteil kommt, wird es eine Weile dauern. Und ob das Urteil dann heißt, so ja, die Wahl war in Teilen ungültig und die damit gewählten Personen sind nicht legitim gewählt worden, wäre dann noch die Frage, was wären dann Konsequenzen davon? Na, würde das dann irgendwie heißen, dass konkrete Abgeordnete also eigentlich nicht gewählt worden sind? Und na, also bisher haben Bundesverfassungsgerichtsurteile, also wäre mir zumindest neu, dass ein BFFG mal irgendwann geurteilt hätte, ja, die Wahl, die war so nicht gültig, die hat sofort wiederholt zu werden. Weil, ja, was machst du in dem Augenblick, wenn du feststellst, dass also Politkackebratzen im Bundestag rumfurzten, die so nicht gewählt worden wären? Hm. Ja. So, wer auch nicht gewählt wurde, aber sich geäußert hat, das Roland-Koch-Institut. Und zwar zu den Fragen, ob die Corona-Maßnahmen einen entscheidenden Effekt zur Eindämmung der Pandemie gehabt hätten. Eine RKI-Analyse beantwortet dies nun mit ja. Insbesondere die Kombination der Vorkehrungen sei entscheidend gewesen. Viele Corona-Maßnahmen haben während der Pandemie für heftige Diskussionen gesorgt. Dazu zählten unter anderem die Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen und Kitas. Und dann hat das RKI also mal irgendwie ein paar Zahlen zusammengefegt und sagt, die Maßnahmen hätten total viel geholfen. Die wirklich spannenden Fragen, welche Maßnahmen denn wie gut geholfen haben, werden insofern schwer zu beantworten sein, als zumindest in den Phasen, die besonders interessant waren, sehr viele Maßnahmen gleichzeitig an- und ausgeschaltet wurden. Also vor allen Dingen an. Und nachdem es eben nicht irgendwie Testareale gab, wo einzelne Maßnahmen mal rausgenommen wurden, eine Weile beobachtet wurde, damit man da überhaupt mal statistische Grundlagen haben kann, auf denen man eine Auswertung dann basieren könnte, wüsste ich nicht, dass da überhaupt irgendwie eine Datenbasis vorhanden wäre. Na, von daher, natürlich kommt aus dem RKI jetzt raus, die Maßnahmen, so wie sie galten, waren alle total geil. Weil, naja, also wenn sie das Gegenteil feststellen würden, dann wäre das halt schlecht für sie. Weil das hieße, dass die Politikberatung da nicht so funktioniert hat. Na, auf der anderen Seite wäre das halt die Ecke, wo Lessons learned rauskommen würden. Wo man eben auf die Idee kommen könnte, dass da Dinge so nicht funktioniert haben. Und dass man also bei einer zukünftigen Pandemie da andere Beratung empfehlen würde. Na, war Schulen schließen eine gute Maßnahme? Zum Beispiel. Ist eine völlig berechtigte Frage, weil die Nachwirkungen von zu Beschulende durften für längere Zeit nicht andere zu Beschulende treffen. Die wird noch eine ganze Weile zu sehen sein, zum Beispiel in psychischen Auswirkungen, was dann letztendlich auch zu wirtschaftlichen Auswirkungen führen wird. So, auf der anderen Seite, wer Corona bekommen hat und davon dann Schäden davongetragen hat, wird das auch noch eine Weile mit sich rumtragen. Auch das wird Auswirkungen haben. Na? Und dann hast du halt das Problem, Long Lockdown und Long Covid sind von ihren beschriebenen Symptomen her nur schwer zu unterscheiden, um nicht zu sagen nicht. Und da wäre halt die Frage so, ja, was kommt da raus? Gibt es da eben halt eine Basis für? Gibt es eine Basis, um zu untersuchen? Und da wüsste ich halt nicht, ob es eine ordentliche Basis gibt. Von daher, ja, also mit ohne Basis dahinter kann das RKI natürlich versuchen, Zahlen zusammenzukehren. Aber ich wüsste nicht, ob sie irgendwo was rauskriegen können. Oder ob sie mehr so sich Sachen herbeifantasieren. Na, vor allen Dingen, wenn man dann weiß, dass Maßnahmen schon vor der Umsetzung wirksam waren. Weil also zumindest bei den ersten Lockdown haben die Leute ja in dem Moment, als rauskam, so ja, da ist ja gerade irgendwie in Italien, ist gerade die Kacke so richtig am Dampfen. Schon aufgehört oder sind Bewegungstätigkeiten weniger geworden. Noch bevor irgendwie die Politik irgendwas beschlossen hatte. Und das könnte schon zur Reduzierung der Corona-Tätigkeiten geführt haben. Natürlich noch nicht doll signifikant. Und schon gar nicht konnte das damals irgendwer offiziell zugeben, dass die Bevölkerung selber schlauer war als die Politik, die ja sowieso eine Weile da rumsaß. Und beim Long Lockdown, dem zweiten, da irgendwo von, was war's? Eigentlich hieß es mal, der soll nur im Oktober 2020 gelten und der lief dann aber ja bis Mai 2021 durch. Bis da dann die Maßnahmen wieder reduziert wurden, ernsthaft. Und dass in der Zeit das irgendwie viel gebracht hätte. Also der Witz ist ja auch der, wenn man sich dann die Opferzahlen dann im Nachhinein mal anguckt, die späteren Wellen haben mehr Opfer gefordert. Da sind mehr Leute bei draufgegangen, von erwischt worden, als bei den frühen Wellen. Weil bei den frühen Wellen haben wir halt noch harte Lockdowns gehabt und je später Corona, desto weniger die Maßnahmen. Ah, ich meine, okay, ab 2021 gab es dann auch Impfungen. Und so ab Mitte 2021 hatte ich dann auch meine Impfung. Und dann wurde es halt immer schwerer, noch irgendwelche Lockdowns zu begründen. Und dann gab es aber auch keine richtigen Lockdowns mehr. So, ne? Aber hey. Das zur Regierung. Kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir als erstes mal eine Blarke. Und zwar, nachdem der Bundesgerichtshof eine Beschwerde wegen Nichtzulassung einer Revision zurückgewiesen hat, ist der Rechtsstreit um die Wortmarke, nämlich Black Friday, beendet. Das ist in der Meldung von Montagmittag. Und zwar ist da entschieden, muss aus dem Register des Deutschen Patent- und Markenamtes gelöscht werden, weil BGH hat eine Nichtzulassung der Revision geurteilt. So, inwiefern ein Black Friday als Marke angemessen gewesen wäre, keine Ahnung. Stecke ich so überhaupt nicht drin. Ne? Das ist eigentlich ein Ding, was die Amis haben, weil der Black Friday ist ja nach Vampirtag, Thanksgiving, der Freitag ist ja aber inzwischen da auch schon so weit ausgedehnt worden, dass es da dann irgendwie vorher und hinterher und dabei und was weiß ich nicht, wo überall weniger teuer Zeug gibt. Und in Zeiten, wo man auch nicht mehr irgendwie in Ladengeschäften einkaufen muss, sondern das vielleicht auch online erledigen kann, kann man das auch zu Tagen, wo Ladengeschäfte gar nicht geöffnet haben. Aber ja. So, dann hier Meldung von Dienstagmittag. Statt einer Debatte um die 4-Tage-Woche fordert IV-Chef Hüther, dass länger gearbeitet wird, nach dem Vorbild der Schweiz und Schwedens. Damit könne man auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Im Kampf gegen den Fachkräftemangel hatte nämlich der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, dem Sklavenhalternahen Institut, Michael Hüther, längere Arbeitszeiten verlangt. Wir müssen wieder mehr arbeiten, so wie es die Schweiz vormacht, schwafelt eine Zeitung. In der Schweiz, wie auch in Schweden, wird in der Vollzeit fast 300 Stunden pro Jahr mehr gearbeitet als in Deutschland. Die Arbeitszeit nach dem Vorbild dieser Länder auszuweiten, könne über die Wochenarbeitszeit oder andere Urlaubsregelungen gehen. So Hüther, das sei in Zeiten höherer Arbeitszeit und Arbeitssouveränität durchaus vermittelbar. Das kann er ja gerne verlangen. Dann erwarte ich aber von ihm, dass er erstmal vormacht, wie das gehen soll. Na, du kriegst überhaupt kein Geld und hast gefälligst mehr zu arbeiten. Aber mal ein bisschen zackig. Das in Zeiten, wo Leuten zunehmend auffällt, dass, anders als bei den Boomern, nicht ihr Leben nur für die Arbeit existiert, sondern sie durchaus das mit dem Arbeiten eigentlich mehr machen, damit sie sich das Leben leisten können. Ja, Morning Golden Hour Ends, 641. Führt halt zu dem spannenden Effekt, dass jetzt zunehmend Bevölkerungsschichten der Meinung sind, so, nee, ich muss nicht den ganzen Tag arbeiten, um eine Existenzberechtigung zu haben. Genau genommen ist das mit dem Arbeiten eigentlich mehr dazu, dass ich mir leisten kann, zu leben. Na? Dann schwallt er noch zu, Wanderung löst das Problem nicht. Weil die Integrationskosten werden ja gewaltig in die Höhe getrieben. Bereits in diesem Jahr würden 4,2 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr fehlen. Die werden wir nicht mit Zuwanderung bekommen. Ja, schon gar nicht, weil man dann irgendwie da so rechtes Geschwall in die Landschaft furzt. Also, dass der Sklavenhalter-Fan Hüther Scheiße labert, also ja, ne? Das gucke ich mir an und frag mich, was raucht der so? Glaubt er das, was er davon sich gibt? De. So, dann hätten wir hier von Heise eine Schuhverarschung. Spring zu deinem Kredit, wirbt nämlich die Schufa-Tochter Bonifie für unverhofften Geldsegen bei negativen Schufa-Einträgen. Billig kommt das selten, weil stellt sich raus, Bonifie, eine Tochter einer Schufa, wirbt damit, dass man bei ihnen Kredite auch bei schlechtem Schufa-Score bekommen könnte. Bonifie, das ist diejenige Schufa-Tochter, die in der letzten Woche damit aufgefallen ist, dass die Schufa verkündete, ja, also den Schufa-Score in der Bonifi-App nachgucken, das wird demnächst häufiger und kostenfrei möglich. Und ja, also wenn man denn freiwillig Sternchen Bonifi auch noch Zugriff auf Konto gibt, die dir also in deine Konten reinglotzen können, dann hat die Schufa ja noch mehr Daten. So, dass man ausgerechnet von der Schufa schufafreien Kredit zu Absurdkonditionen kriegen kann, die natürlich dann so hoch verzinst sind, dass das den Schufa-Score total negativ beeinflusst, beziehungsweise dass das die Zahlungsfähigkeit total negativ beeinflusst. Wäre was, da könnte man auf die Idee kommen, dass das vielleicht keine gar so schlaue Idee ist. Ich weiß auch nicht. Ja, also die. Und dass das jetzt ausgerechnet eine Schufa-Tochter macht, das ist schon ein klitzewinziges bisschen skurril, erklärt ein Leiter einer städtischen Schuldner- und Insolvenzberatung in Hamburg. Bei Zinssätzen von bis zu 16% ist das ohnehin so ein bisschen arg absurd. Na, also die Schufa verarscht. So, und dass ein Unternehmen von Schufa nicht mit der Schufa zu tun hätte, wäre eine Behauptung, ja, also das können sie gerne mal behaupten. Aber so den Riechtest haben sie schon mal nicht bestanden. So, dann nächste spannende Idee, die von irgendwie Amtsärzten aufgebracht wurde. Ja, also es gibt ja Länder, die ein bisschen südlicher von uns liegen, wo es üblich ist, dass so zur Mittagszeit Arbeitstätigkeiten eingestellt werden und die Leute mehr so entspannt irgendwo in der Landschaft rumliegen. Die Siesta. Und ob man sowas denn nicht auch hier mal für besonders heiße Tage einführen wollen würde. Weil, ja, es kommen halt irgendwie, wenn die Temperaturen immer weiter absurd steigen, dann kommen halt immer mehr Tage, an denen die Leute nicht in der Lage sein werden, viel zu tun in der Zeit. So, körperlich schon mal gleich gar nicht, aber ab gewissen Temperaturen auch nicht geistig. Und da gab es dann hier Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, was auch immer so ein Familienunternehmerverband bringen soll, außer dass es Propagandascheiße ist, hat eine Hitze-Siesta für Beschäftigte in Deutschland abgelehnt. Bei hohen Temperaturen sind Sklavenhalter durch Vorgaben zum Sklavenschutz bereits jetzt dazu aufgerufen, Maßnahmen für ein erträgliches Arbeiten zu ergreifen. Die Notwendigkeit einer flächendeckenden, womöglich gesetzlich festgelegten Siesta im Sommer sehe ich nicht, schwafelte sie. Modelle wie Vertrauenssklavenzeit und Gleitzeit bieten in vielen Jobs, wo dies vom Arbeitsablauf her möglich ist, ohnehin die Möglichkeit, an heißen Tagen bereits früh mit der Arbeit zu beginnen, um die kühleren Stunden am Morgen optimal dafür zu nutzen. Ja, also ich meine, es wirft schon Fragen auf. Wie zum Beispiel, ja, also wenn ich mir vorstelle, ich dürfte irgendwie von, keine Ahnung, 12 bis 15 Uhr nicht arbeiten, hieße das ja, dass ich dann die Stunden danach sitzen müsste. Dass ich allerdings nicht um 12 nach Hause fahre, weil, hallo, das ist eine Stunde Weg, um dann um 14 Uhr dann wieder eine Stunde hinzufahren, ist auch total offensichtlich. Na, insofern, nebenbei, Rohrbaustand. Wenn ich das hier richtig gesehen habe, liegt hier tatsächlich schon ein Stück Rohr in der aufgebaggerten Straße. Die es sogar geschafft haben, da irgendwelche mutmaßlich Stromleitungen nicht wegzubaggern. Bei uns in der Straße sind sie aber auch noch nicht unter den Fußweg gewandert, sondern sind immer noch nur in der Straße geblieben. Wobei sie da jetzt auch nicht signifikant weitergearbeitet haben. Warum auch immer. Und hier bei der Busersatzhaltestelle steht schon wieder ein fucking Auto mitten in der fucking Parkbucht, die eigentlich fucking Halteverbot ist. Warum sollte man sich auch an fucking Halteverbote halten? So, dafür egal lustige Idee. Also ich habe, wann war es? Freitag? Rausgefunden, wo der 24er lang fährt. Und warum ich ihn letzte Woche nicht gesehen habe, das ist ganz einfach. Der fährt die von Superstraße irgendwo weiter entfernt schon rein und kommt dann von da. Wo? Oder anders ausgerückt, wenn ich da hinten Wildschwanbrook fahren will, kann ich mir auch einen 24er nehmen. Der ist dann allerdings 5 Minuten früher unterwegs. Gut, der 275er mit seiner blöden Umleitung ist auch nicht signifikant besser. Aber hey. Also ja, die tolle Idee, irgendwie was mit Siesta zu machen. Und dann haben nicht nur Arbeitnehmerverbände das abgelehnt, auch ein Teil der Sklavenhalter zeigt sich offen dafür. Der von den Amtsärzten vorgebrachte Vorschlag einer Siesta in Deutschland stößt bei Arbeitnehmerverbänden auf viel Zustimmung. Unterstützung bekam er etwa von der Industriegewerkschaft IGBAU. Natürlich müssen wir vor allem die Beschäftigten schützen, die bei dieser Gluthitze draußen unter freiem Himmel arbeiten müssen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund steht dem Vorschlag positiv gegenüber, differenziert, aber Beschäftigte vor Hitze zu schützen, ist Verantwortung der Sklavenhalter und der Schutz muss zum jeweiligen Sklavenplatz genau passen. Ja, wäre die Frage, was machst du, wenn dein Sklavenhalter halt nichts tust? Kannst du dem irgendwie in den Kaffee kotzen? Oder darfst du dann doof da sitzen und ja, Pech? No? So, von daher, das wäre eigentlich das, was am spannendsten wäre. Aber ja. Na, also eben genauso wie die Frage, ja, wie ist denn das? Du sollst nicht arbeiten, wenn es besonders heiß ist. Ja, und dann aber die Zeit dann irgendwann abends nachsitzen. Hast du dann am Tag also quasi irgendwie ein paar Stunden, in denen du nicht arbeitest, wo du aber auch nicht viel machen kannst. Es sei denn, du sitzt sowieso irgendwo zu Hause und kannst dann ganz spannend irgendwie Fernsehen gucken oder was weiß ich. So, dann Krepotivwurf. Das ist eine Meldung von Donnerstagnachmittag. Apotheker können nämlich mit Chemotherapie-Infusionen offenbar hohe Gewinne erzielen. Nach Recherchen von NDR, WDR und einer Zeitung zahlen die Krankenkassen jährlich hunderte Millionen Euro zu viel für Krebsmedikamente. Für den Bericht wurden nämlich interne Preislisten von Pharma-Großhändlern über mehrere Jahre ausgewertet. Im Zentrum der Vorwürfe stehen die rund 300 Apotheker, die in Deutschland die Sondererlaubnis haben, selbst Krebsmedikamente zuzubereiten, etwa für Chemotherapie und Antikörperinfusionen. Den Recherchen zufolge kaufen die Apotheker die mittels einem relativ niedrigen Einkaufspreis im Großhandel, geben die zubereiteten Infusionen dann aber zu einem sehr viel höheren Preis ab, wofür die Krankenkassen aufkommen müssen. So, und ich meine, das hat auch Monitor für eine Sendung verwurstet. Da ist mir zumindest ein Video-Download in die Griffe gefallen. Was mir jetzt nicht so richtig klar ist, was für Konsequenzen man da jetzt draus ergreifen wollen würde. Weil ja, Leute kaufen Zeug zu weniger Preis, als sie dann Zeug verkaufen. Ja, das ist wirtschaftliches Handeln. So. Und was die Krankenkassen bezahlen, da ist ja tendenziell irgendwie Teile gesetzlich geregelt, Teile mit irgendwelchen Verhandlungen abgekaspert. Von daher, ja. Wir haben hier ein digitales Notdienstschild. In Rahlstedt hätte jetzt Notdienst. Oder in Ahrensburg. Okay. Ja, also ja, kann man sich jetzt irgendwie darüber aufregen. Ich stecke da allerdings stand jetzt noch nicht tief genug drin, als dass ich mich da irgendwie in irgendeine Richtung mit äußern wollen würde. Von daher nehme ich erstmal nur zur Kenntnis, okay, ja, also ich meine, Apotheker kaufen Zeug zu billiger, machen dann da irgendwas an Medikation draus und das verkaufen sie dann zu teurer. Ja, ist das nicht das gesamte Geschäftsmodell von sie dürfen Medikamente zusammenbauen? Also, weil wenn das Geschäftsmodell ist von sie dürfen Medikamente zusammenbauen, ja, dann ist das, ne? Genauso wie irgendwelche Salben herstellen. Die werden die Bestandteile davon zu weniger Preis kaufen, als sie das zusammengemixte Ding dann verkaufen. So, ein bisschen was an Preisanstiege wird sicherlich der Arbeitsaufwand sein, weil du nimmst ja wohl nicht irgendwie fertiges Zeug aus der Packung und drückst das dem Kunden in die Hand und sagst, da hast du. Sondern irgendwas wird da noch an Tätigkeit mit drin sein. Auf der anderen Seite habe ich für mich das klitzewinzige Problem, dass ich nie weiß, was ein Apotheker eigentlich so den ganzen Tag macht. Dass ich das also sowieso nicht sehe. Und wenn ich das nicht sehe, wenn ich nicht weiß, was ein Apotheker eigentlich den ganzen Tag macht, kann ich mich halt auch schlecht darüber aufregen, dass sie dafür Geld bekommen. Weil, das ist wie in ganz vielen Fragen, kenne ich mich nicht mit aus. Habe ich keine fundierte Meinung zu. Und ohne eine fundierte Meinung kann ich hier nur zur Kenntnis nehmen, so ja, da gibt es dann Leute, die regen sich auf. So, jetzt hätten wir aber erst knapp 28 Minuten, gucken wir mal. Ja, also die Bundesregierung dementiert, dass sie ihre eigenen Gesetze bricht. In Sachen Klima. Dann ist auch der Bundesregierung aufgefallen, dass das mit der privaten Alterssicherung irgendwie nicht so geil funktioniert. Nein, wirklich. Sie merken aber auch wirklich alles. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dann mal mit der fast 2 Jahre alten Wahl angefangen zu befassen. Was da rauskommt, wird man abwarten müssen. Das RKI hat sich mit den Lockdown-Maßnahmen befasst und stellt fest, die hätten irgendwie gewirkt. Hat nur das klitzewinzige Problem, zu konkreten Einzelmaßnahmen werden sie sich nicht sinnvoll äußern können, weil es zu konkreten Einzelmaßnahmen wieder keine Datenbasis geben kann. Dann ist irgendwie die Wortmarke Black Friday zur Entfernung freigeschossen worden. Der IW-Chef Hüther hat Scheiße gelabert, von wegen die Leute sollen doch gefälligst alle mal mehr arbeiten. Weil, wie wäre es mal damit, sehr geehrter Sklavenhalter-Fan? Die Sklavenhalter haben Produktivitätssteigerungen in den letzten 20 Jahren eingesackt und nicht weitergegeben in Lohnerhöhungen. Sie haben also schon gigantisch viel Geld versackt. Bevor sie jetzt die nächste Forderung aufstellen, haben sie davon Scheiße weiterzugeben. Ansonsten können sie sich ihre Forderungswünsche dahin stecken, wo die Sonne nur ganz selten hinscheint. Die Schufa verarscht. Über Bonifi. Ja, du kannst irgendwie denen Zugriff auf deine Konten geben, dann können sie überall reinglotzen. Dann ist ihr Schufa-Score nicht mehr erwürfelt, sondern basiert auf echten Daten. Ist aber trotzdem erwürfelte Scheiße. Ne? Ja, und dann die Idee mit irgendwie Siesta in Deutschland. So richtig bin ich da. Also ich weiß nicht, ob ich es haben wollen würde und neige zu eigentlich lieber nicht. Eigentlich hätte ich lieber irgendwie Räume, in denen ich auch sitzen wollen könnte. Aber hey. So, kommen wir dann in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir PS22 von aus dem großen Topf. Set Fire to the Rain, Kiara und Denise irgendwie in 3:38. Und dann ist das gefolgt vom schönen Morgen vom 10.07., wo sich der Küppersbusch auch nochmal zu Streubomben in 4 Minuten 14 ins Benehmen setzte. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt. Dürftet ihr einen Tröd an @comport@trödcafé, eine Mail an kombiblog@gmail.com oder von mir aus auch einen Tweet @comport adressieren. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt. Never knew what things.
Die Entscheidung der USA, die Ukraine mit Streumunition zu beliefern, die auch von Russland ja im Angriffskrieg eingesetzt wird, hat nicht nur in Deutschland über das Wochenende zu Diskussionen geführt. Auch mehrere NATO-Staaten lehnen die Lieferungen an die Ukraine ab. Nach Großbritannien äußert sich auch Spanien dagegen.
Weltweit haben mehr als 100 Staaten Streumunition mit einem internationalen Abkommen geächtet. Die USA, die Ukraine und Russland gehören nicht dazu. Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat im Sommerinterview am Samstag im ZDF Folgendes gesagt dazu.
Was Streumunition angeht, müssen Sie verstehen, ich bin da befangen. Ich war derjenige, der für unser Land die Ächtung der Streumunition damals in Oslo unterschrieben hat. Und deshalb finde ich, ist die deutsche Position nach wie vor richtig, sich gegen Streumunition auszusprechen. Aber sie kann in der gegenwärtigen Situation der USA nicht in den Arm fallen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen. Den USA nicht in den Arm fallen, sagt der Bundespräsident. Aber wie geht Deutschland jetzt mit diesem Dilemma um? Augen zu und durch?
Ja, vielleicht müsste Frank-Walter Steinmeier mal in dieses Abkommen von Oslo, die Konventionen, die er mitverhandelt und dann eben sozusagen beispielhaft für die vielen Nationen, die sich dem anschlossen, unterschrieben hat. Artikel 21 Absatz 2 der Oslo-Konvention. Jeder Vertragsstaat bemüht sich nach besten Kräften, Staaten, die nicht Vertragsstaaten dieses Übereinkommens sind, vom Einsatz von Streumunition abzubringen. Es geht also nicht nur darum, dass wir das nicht haben und nicht einsetzen und nicht weitergeben sollten, sondern auch ein missionarischer Ansatz, eine globale Geltung der Ächtung von Streumunition. Ja, und wie Steinmeier nun sagt, ja, man kann ja den Amis nicht in den Arm fallen, das ist schon deutlich zu wenig. Das ist, wenn in letzter Zeit so viel die Rede davon ist, dass Deutschland die Führung übernehmen solle, dann besteht Führung offenbar daraus, dass man selbst wieder besseres Wissen einfach abnickt, was die Amerikaner sagen. Das ist eine infernalische Waffe. Es gibt Argumente, ungefähr seit der Münchner Sicherheitskonferenz, wo der ukrainische Außenminister Kuleba Streumunition und Phosphormunition, also Brandmunition, gefordert hat, die vielleicht jetzt im Grabenkampf in dieser festgefahrenen Frontensituation in der Ukraine einen kurzen Sinn macht. Man schmeißt halt dem Gegner das Zeug um die Ohren, weiß selber nicht, wo es landet und zerstört viel, zerstört auch Zivilbevölkerung, zerstört im Fall der Ukraine, in der Tücke dieses völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands, das eigene Land, die eigenen Leute. Und dann, wenn es funktioniert, rennt man da rein und tritt selber auf die Blindgänger. Also dümmer kann eine Waffe nicht sein und dümmer, sorry, kann auch ein Bundespräsident nicht ignorieren, was er einmal für richtig gehalten hat.
Die Frage ist ja auch, warum preschen die USA da jetzt so vor in Sachen Lieferung? Ist das Thema für Biden schon Wahlkampf?
Das wird keinen Verstümmelten und keinen Getöteten und keinen Angehörigen in der Ukraine trösten. Ja, es ist Wahlkampf. Trump hat ja schon vor langer Zeit gesagt, also Schwachsinn, er hätte den Krieg in 24 Stunden beendet, wie auch immer er sich das vorstellt. Dann teufeln die Republikaner, ob nun Trump Präsidentschaftskandidat wird oder nicht, allesamt rum. 100 Milliarden US-Dollar Hilfen, das reiche jetzt mal, fürs eigene Land sei kein Geld da. Das sollten doch bitte die Europäer bezahlen und die Amerikaner sollten sich zurückziehen. Man habe ja schon keine eigene Munition mehr und gebe da immer noch hin. Und dann wird es für Biden schwierig werden, wenn er bis zu diesem November, ein Jahr vor der Wahl, da kann man sagen, beginnt der heiße Wahlkampf, keine Erfolge vorzuweisen hat. Das heißt, diese Entfesselung der Biden-Administration, dass sie lange sagt, nein, Kampfjets können wir nicht liefern, dann da fliegen die nachher mit nach Moskau und wir haben einen Weltkrieg. Jetzt liefern sie doch Kampfjets. Und nun liefern sie auch diese Streumunition, die geächtet ist, einfach weil Biden vor dem Wahlkampf die Zeit wegläuft. Das ist eine recht traurige Begründung für das, was in der Ukraine passiert.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gern.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.